Hallo und herzlich willkommen zum Gottesdienst der Gemeinde mit Profil. Wir wünschen dir eine gute Zeit mit der nachfolgenden Predigt und Gottes Segen.
Amen.
Dankeschön an unser Lobpreisteam. Gesalbt ist das richtige Wort dafür. Wenn ihr vorher bei dem Liedtext über den Weihrauch gestolpert seid, das hängt mit dem Psalmwort zusammen, wo steht, da betet David, mein Gebet steige auf zu dir wie Weihrauch. Und ich finde es so schön, dass Tag und Nacht Weihrauch aufsteigen soll zu Gott. Das möchte ich auch denen sagen, die unter Schlaflosigkeit leiden. Ich kenne einige hier in der Gemeinde und auch ich selber leide ab und zu unter Schlaflosigkeit. Und ich möchte euch sagen, es ist nicht umsonst, wenn er nachts wach liegt. Es ist einfach schön, wenn auch bei Nacht Gebete aufsteigen und auch Loblieder. Man kann in seinem Herzen Loblieder singen, ohne seinen Ehepartner aufzuwecken. Das kann man einfach in seinem Herzen singen. Und das ist wie Weihrauch, der zu Gott aufsteigt. Jetzt freuen wir uns auf die Predigt von Domenico.
Guten Morgen. Ich muss mich erstmal sortieren ein bisschen. Ne? Es begleitet mich schon die ganze Zeit, seit circa 4-5 Wochen, dass man allen Scham ablässt, wenn es um Lobpreis geht, natürlich auch auf andere Sachen, aber gerade da ist es so wichtig, da keine Regeln draus zu machen. Da wachse ich gerade wirklich neu und es tut einfach gut. Ich glaube, dass wenn wir im Lobpreis sind, sind wir absolut in unserer Bestimmung. Wir wurden dafür geschaffen, ja, dass wir Gott erkennen, dass wir uns Mensch erkennen und das auch gut so ist, oder? Ihr Lieben, wir befinden uns unmittelbar nach der Osterzeit. Diese begann am Karfreitag in der dunkelsten Stunde der Menschheit und die Sünde ihr hässlichstes Gesicht zeigte, in der die Abneigung, der Hass gegenüber dem Menschensohn ihr Höhepunkt erreichte. Das muss man sich mal vorstellen. Da war es sichtbar, da ist es passiert. Das ganze Schlechte, alles Böse, alles, was den Menschen von Gott trennte, wurde an dem wichtigsten Sonntag der Menschheit von der großartigsten, vollliebenden Rettungstag neutralisiert. Der Vorhang ist zerrissen. Ja? Das muss man sich mal vorstellen und immer wieder in Erinnerung rufen. Ostern tut es sehr fokussiert und speziell, aber das ist wichtig, dass wir uns das auch im Alltag immer wieder hervorrufen. Darum geht's, ihr Lieben. Er macht alles neu. Das ist unser Jahresvers, oder? Er macht alles neu und das ist die Chance. Nicht dieses Jahr alles neu zu machen, grundsätzlich alles neu zu machen, uns das wirklich einzugravieren in unserem Herzen. Und nach dieser erinnerungsreichen Phase steht aber wieder dieser Alltag vor unserer Tür. Das Tagesgeschäft läuft und irgendwie merken wir, vielleicht zumindest merke ich das, dass der Blick auf Jesus immer wieder benebelt werden möchte von dem Feind, von unseren Zweifeln. Und das zeigt uns, dass wir in dieser Zeit leben, wo unsere Angst, alles zu verlieren, größer denn je ist. Die Angst, dass unser Leben von jetzt auf gleich sich verändern kann, ist so massiv. Unser Urvertrauen wird immer wieder auf die Probe gestellt, sodass wir Selbstverständliches zukünftig nicht mehr in unseren Händen vorhanden haben könnten. Wir haben irgendwie immer stetig dieses Gefühl, es kann alles anders werden. Und nicht irgendwann, sondern gleich. Ihr wisst genau, warum wir das spüren. Es sind die Befürchtungen und leider auch die dazugehörigen Fakten, dass alles in unserem Umfeld weniger wird. Weniger Geld, weniger Sicherheit, weniger Frieden. Und da stellt sich doch die Frage, wenn alles in unserem Leben weniger wird, wenn die Türen vor unseren Augen verschließen, müssen doch andere Türen geöffnet werden, oder? Das Problem ist, dass wir dieses Gefühl vielleicht gar nicht mehr so haben. Vielleicht könntet ihr denken, lieber Domenico, leider gibt es gar nicht mehr so viele Türen, die sich öffnen können. Die Lage spitzt sich zu, die Freiheit zu wählen, was man wirklich machen möchte, reduziert sich stetig. Aber wisst ihr, auch wenn sich unsere Lebenssituationen zuspitzen, unser freier Wille gefährdet ist, liegt in dieser konzentrierten Auswahl die Chance, sich für den richtigen Weg zu entscheiden, so hoch wie nie zuvor. Das merken wir bei den Kindern, an den Geburtstagsgeschenken. Die sind überflutet, die können sich gar nicht richtig entscheiden. Ich hatte noch damals, oder wir hatten damals ein bisschen weniger. Ja, und die andere Generation vielleicht noch weniger. Da hat man sich über ein Geschenk gefreut. Deswegen möchte ich euch ermutigen, wenn irgendwelche Bereiche weniger werden, nimmt es dankbar an. Denn die Chance, die Wahrheit zu erkennen, die ist so groß. Also lasst uns über das Weniger freuen, so nach dem Motto, weniger ist mehr. Und dazu möchte ich euch diese Bibelgeschichte vorlesen. Genau, die steht im Richterbuch, Kapitel 7, die Verse 2 bis 7. Also heute Altes Testament, ihr Lieben. Dort steht geschrieben, der Herr aber sprach zu Gideon, das Volk, das bei dir ist, ist zahlreich, als dass ich Midian in seine Hand geben könnte. Israel könnte sich sonst gegen mich rühmen und sagen, meine eigene Hand hat mich gerettet. Also nicht Gottes Hand, sondern unsere Hand. So rufe nun vor den Ohren des Volkes aus und sage, wer sich fürchtet und wen graut, der kehre um und flüchte schnell vom Bergland Gilead. Da kehrten etwa 22.000 vom Volk um, sodass nur 10.000 übrig blieben. Und der Herr sprach zu Gideon, das Volk ist noch zu zahlreich. Führe sie hinab an das Wasser, dort will ich sie dir prüfen. Und von welchem ich dir sagen werde, dass er mit dir ziehen soll, der soll mit dir ziehen. Von welchem ich aber sagen werde, dass er nicht mit dir ziehen soll, der soll nicht ziehen. Und er führte das Volk an das Wasser hinab. Und der Herr sprach zu Gideon, wer mit seiner Zunge von dem Wasser leckt, wie ein Hund leckt, den stelle gesondert für sich auf. Ebenso wer auf seine Knie fällt, um zu trinken. Da war die Zahl derer, die von der Hand in den Mund geleckt hatten, 300 Mann. Alles übrige Volk war auf die Knie gefallen, um Wasser zu trinken. Und der Herr sprach zu Gideon, durch die 300 Mann, die geleckt haben, will ich euch erretten und die Midianiter in deine Hand geben. Aber das ganze übrige Volk soll nach Hause gehen. Bevor wir uns mit dieser Bibelpassage beschäftigen, möchte ich euch ein bisschen über die Vorgeschichte was erzählen. Gott beruft Gideon. Er gibt ihm diese Anweisung, wie groß dieses Heer sein soll. Aber was hat denn ein Richter damit zu tun? Was hat überhaupt diese ganze Richtersache so an sich? Die Richterzeit begann zum Ende der Lebzeit Josua. Josua war praktisch der Nachfolger Mose, also der Führer Israel. Er war nach der 40-jährigen Wüstenwanderung, hat er dieses Go bekommen, in dieses versprochene Land einzuziehen. Er bekam diese Zusage. Das ist was Besonderes. Ja? Und in dieser Phase verfiel aber das Volk stetig in die Abkehr und Abwendung Gottes, in dem die geistlich und moralisch dem Verfall erlagen. Das heißt, kurz bevor sie eingezogen sind, also wo Josua noch gelebt hat, und als sie dann drin waren, die haben dann lauter Götzen von den anderen Völkern angenommen und angebetet. Wo sie 40 Jahre mit der Feuersäule, mit der Wolke, mit dem Manna unterwegs waren, das hat nicht gereicht, um sich aus der Prägung, aus dieser ägyptischen Gefangenschaft zu lösen. Ja, das war gang und gäbe, dass man nicht nur einen Gott angebetet hat, sondern viel mehrere. Okay? Ihr Ungehorsam wuchs, indem sie sich den Götzenanbetungen des kananitischen Volkes überließen und sich mit denen auf Mischehen einließen. Das ist auch interessant, dass es da erwähnt wird. Sie haben sich vermischt mit Heidenvölkern. Sie sind in die Ehe eingegangen oder Partnerschaften. Also hatte das auf jeden Fall auf ihr Glaubensleben ganz viel Auswirkung. Das Ergebnis davon war ein erneuter Zerbruch zwischen dem auserwählten Volk und Gott selbst. Zur damaligen Zeit gab es in Israel noch keinen König und dadurch berief Gott halt die sogenannten Richter. Die Richter waren als Heerführer, Führungsoberhäupter und Propheten aktiv. Also die hatten mehrere Aufgaben, je nachdem, in welcher Situation sie sich befanden. Und das Volk Gottes ist in großer Not zu diesem Zeitpunkt. Bevor Gideon selbst zum Richter berufen wurde, befand sich das Volk Israel auf einem Zenit ihrer Götzenanbetung. Also die haben alles angebetet außer Gott selbst. Das war gerade dieser Stand, dieser Zeitpunkt. Und die Konsequenz dahinter schilderte sich dahin, dass das Volk 7 Jahre unter der horrenden Unterdrückung der Midianiter litt. Die Verfolgung war so massiv, dass sie gezwungen waren, ihre Wohnorte zu verlassen, und sie flohen in den Höhlen und umliegenden Bergen, wo sie Angst hatten zu sterben. In diesem Ausnahmezustand versuchten sie immer wieder ins normale Leben zurückzufinden. Sie bebauten Äcker, säten Getreide und Gemüse. Sobald aber dies geschah, wurde das ganze Existenzielle, was sie erbaut hatten, von den Midianitern zerstört. Das war schmerzhaft, ihr Lieben. Also sie waren nicht mehr in ihrer Heimat, sie mussten flüchten, sie mussten sich verstecken, mussten aber trotzdem leben. Und gleichzeitig wurden die immer wieder entdeckt von den Gegnern. Aus der harten Arbeit gab es keinen Ertrag. Aus ihrer Mühe gab es keine Frucht. Aus dem Aufbau oder dem Versuch, alles wieder aufzubauen, gab es keinen Bestand. Es war eine aussichtslose Situation, ähnlich wie in der Sklaverei in Ägypten. Aus dieser Notlage heraus schreit das Volk wieder zu dem einen Gott. Und bevor wir uns mit dem Schreien Gottes oder an Gott beschäftigen, möchte ich euch weiter eine Bibelpassage vorlesen. Im Kapitel 6 steht geschrieben, dass der Herr durch einen Propheten das Volk wieder zu sich ruft. Und da steht geschrieben, so spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe euch aus Ägypten herausgeführt und euch aus dem Haus der Knechtschaft gebracht. Und ich habe euch errettet aus der Hand der Ägypter und aus der Hand aller derer, die euch bedrängten. Und ich habe sie vor euch hervertrieben und euch ihr Land gegeben. Und ich sprach zu euch, ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt die Götter der Amoriter nicht verehren, in deren Land ihr wohnt. Aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Gott, der Herr, erinnert ausdrücklich, ja, ich habe euch mit meiner mächtigen Hand aus Ägypten befreit. Ihr aber habt meiner Stimme nicht gehorcht. Ihr hört mich nicht, obwohl ich euch befreit habe. Das Grundproblem lag also nicht primär in den äußerlichen Umständen, sondern in einer tiefen geistlichen Ebene. Die Lösung Gottes liegt in der Berufung Gideons. Er spricht zu ihm. Der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Das sagt er zu Gideon. Und Gideon antwortet, ach Herr, wenn du mit uns bist, warum geschieht uns das alles? Gideon zweifelt an der Rückendeckung Gottes. Er sucht Zweifel an seiner Berufung. Gott antwortet aber, ich werde mit dir sein. Das Gleiche sagt er zu Mose, als er ihn nach Ägypten geschickt hat. Ich werde mit dir sein. Das ist ein besonderer Moment. Wenn Gott dir das sagt und zuspricht, dann heißt es gleichzeitig, er schützt dich, er wird mit dir wandeln, aber gleichzeitig sagt es auch, weniger von dir, mein Lieber. Weniger von dir. Denn ich werde mit dir sein. Nicht deine Fähigkeit, nicht dein Besitz, nicht dein Standing, nicht irgendein Image, den du dir aufgebaut hast, nichts davon. Gott geht gar nicht darauf ein. Er sagt immer nur wieder bei besonderen Momenten einer Berufung, ich werde mit dir sein. Aber zuerst, sagt er, musst du was in Ordnung bringen. Es sind diese inneren Altäre im Hause deines Vaters, sind die Altäre Baals und Aschera. Zerstör sie. Gott verlangt also auch ein Aufräumen in dir, in deinem Haus, in deinem Herzen. Und der Kampf beginnt also nicht draußen, sondern im eigenen Haus bei Gideon. Gideon zweifelt interessanterweise immer noch, als er das auch getätigt hat, als er vor Angst diese Altäre im Hause seines Vaters, in seiner Umgebung zerstört hat, dann zweifelt er immer noch. Er war schon so mutig und möchte von Gott noch gewisse Zeichen haben. Das sind absurde Zeichen. Lass uns die nochmal aufschlagen, im Kapitel 6, die Verse 36 bis 40. Da steht geschrieben, dass Gideon zu Gott spricht, wenn du Israel durch meine Hand retten willst, wie du gesagt hast, siehe, so will ich ein Wollvlies auf die Tenne legen. Wenn der Tau nur auf dem Vlies sein, der ganze Boden ringsum aber trocken bleiben wird, so werde ich erkennen, dass du Israel durch meine Hand erretten wirst, wie du gesagt hast. Und es geschah so, denn als er am anderen Morgen früh aufstand und das Vlies ausdrückte, da konnte er Tau aus dem Vlies pressen, eine ganze Schale voll Wasser. Und Gideon sprach zu Gott, dein Zorn entbrenne nicht gegen mich, dass ich nur noch einmal rede. Also er sagte, hey, bitte reg dich nicht auf, ich will noch ein Zeichen. Das Vlies allein soll trocken bleiben und Tau liegen auf dem ganzen übrigen Boden. Und Gott machte es so in jener Nacht. Allein das Vlies blieb trocken und der Tau lag auf dem ganzen übrigen Boden. Mich immer gefragt, warum diese Passage? Was bringt uns das in dieser ganzen Geschichte? Aber diese Passage, die hat ganz viel in unserem Leben etwas zu sagen, weil wir ganz oft in diesen Zeichen unterwegs sind. Das sind absurde Zeichen. Eigentlich verstecken wir durch so eine Zeichen unsere Angst, unserer Berufung nachzugehen. Wir haben Gott klar und deutlich verstanden und das war bei Gideon auch so. Er sucht nach Zeichen, statt gehorsam zu sein. Er sucht Sicherheit in der Bestätigung, statt einfach nur zu vertrauen. Und jetzt kommen wir zu diesem weniger ist mehr Moment. Das ist die Bibelgeschichte, die ich von Anfang an gelesen habe. Weniger ist mehr. Gideon hat eine Streitmacht von 32.000 Mann zur Verfügung. Ja, er hat seine Zeichen bekommen, er hat seine inneren Orte auf jeden Fall geklärt, er hat alles zerstört, ja, ist durch Angst, durch Furcht sogar gegangen, hat sich gegen seine Familie angelehnt und jetzt sind wir an dem Punkt, wo er endlich bereit ist, diesen Kampf durchzuführen. Und er sagt, Herr, ich habe es geschafft, mit meinem Charme, mit meinem Charisma 32.000 Mann zu sammeln. Aber Gott sagt, es sind zu viele. Too much. Warum? Ganz einfach, weil sich das Volk selbst rühmen würde und nicht Gott. Wiederhole es. Weil sich das Volk selbst rühmen würde und nicht Gott. Das heißt, dass die erste Reduzierung durch die Entfernung von Angst erledigt. Gott sagt zu Gideon, sprich alle Männer an, die sich fürchten. Die sollen ruhig nach Hause gehen. Die sollen zurückkehren. Und es waren ganze 22.000 Mann. Mehr als zwei Drittel. Es waren ganze 22.000 Mann. Da merkt man, wie viel Angst eigentlich in so einem Riesenheer herrscht, okay? Als nur noch 10.000 übrig blieben, prüfte Gott, in welcher Art sich die 10.000 von dem Wasser aus der Quelle bedienten. Die Art und Weise, wie sie tranken, selektierte weitere 9.700 Personen, sodass die auserwählte Anzahl der Streitmacht am Ende nur noch 300 Mann betrug. Das ist nicht der Film 300, das ist eine andere Geschichte. Ja? Also nicht vertauschen, okay? Mit diesen 300 Männern hat Gott das Volk gegen die Feinde geschickt und er hat sie mit seiner großen Hand besiegt, wenn wir das weiterlesen würden. Was hat diese ganze Geschichte mit unserem Leben zu tun? Wisst ihr, Lieben, wenn wir diese Story auf unser Leben übertragen und die Geschehnisse zusammenfassen, dann sehen wir etwas sehr Tiefes dahinter. Das Volk Gottes wurde 7 Jahre von den Midianitern verfolgt, das haben wir gerade gehört. Sie mussten in Höhlen und Bergen sich verstecken. Und jetzt kommt dieser Punkt, ich hoffe, ihr findet euch jetzt da irgendwo wieder. Aus der harten Arbeit gab es keinen Ertrag. Aus ihrer Mühe gab es keine Frucht. Und aus dem Aufbau gab es keinen Bestand. Und genau da beginnt eine geistliche Wahrheit für uns selbst, für unser eigenes Leben. Der Anfang der ganzen Probleme, das lag nicht an der Unterdrückung durch die Midianiter. Nämlich an dem Zeitpunkt, wo das Volk sich abgewandt hat. Da beginnt das Problem. Vor unseren Augen haben wir immer diese existenziellen Sorgen. Aber wenn wir tiefer hineingelangen, können wir vielleicht erkennen, was mit unserem Land, was mit uns selbst gerade geschieht. Wir leben in einer Welt, die uns ständig prägt. Unsere Gesellschaft, ihre Bewegungen, ihre Trends, ihre Hypes, all das wirkt auf uns ein. Und wenn wir nicht wachsam sind, können wir in diese moderne Götzenanbetung gelangen, ohne irgendwie von Götzenanbetung ein Gefühl zu haben. Es ist die Entfernung von Gott, es ist die Entfernung unserer Werte. Das Problem dieser ganzen Situation liegt in den wahnsinnig kritischen Zuständen unserer Zeit, die Nachrichten, die uns Angst einjagen. Es ist die Angst, unser Leben, so wie wir es kennen, so wie wir es gewohnt sind, morgen nicht mehr zu finden. Es sind die Lasten, die Kämpfe, die Nöte, das, was von außen eindringt, zwingt uns auf den Punkt der Verzweiflung und zum Aufgeben. Wir schreien zu Gott, wenn es dich wirklich gibt, warum geschieht das alles auf dieser Welt? Das ist dieser Satz, der uns in Glaubenskrisen stürzen kann. Warum geschieht das alles? Als Gott Gideon beruft, ich werde mit dir sein, du tapferer Held, dann sagt Gideon nicht, danke Herr, sondern hey, wenn es wirklich so ist, warum geschieht das? Und dieser tödliche Glaubenssatz, der kann uns wirklich in die nächste Krise hinschießen. Warum passiert das? Wir flüchten, wir verstecken in den Höhlen unseres Herzens, wir ziehen uns zurück, wo wir aus eigener Kraft versuchen, unser Leben selbst in die Hand zu nehmen, um es zu kultivieren. Genau wie das Volk. Wir leben in unseren Höhlen, wir leben in unseren Bergen und versuchen, etwas wieder zu säen, etwas aufzubauen. Und es wird immer wieder weggenommen. Besonders in dieser heutigen Zeit ist alles Selbsterbaute, alle Selbsterzeugnisse, die werden von Entscheidungen aus der Politik, aus der Außenwelt pulverisiert. Ob es unsere eigene Politik ist oder die umliegenden Kriege, die uns bedrohen. Deswegen möchte ich dich ermutigen, lass los. Wenn du zu Gott schreist, dann lass los und kehre um. Und wenn dieser Schrei nach Gott deine Berufung hervorruft, wenn Gott zu dir kommt und sagt, hey, ich möchte dich auswählen, jeden von uns, dann kommt dieser Aspekt in unserem Leben. Gott hört uns und er gibt sich in seiner Gnade zu erkennen. Er wirft uns nicht vor, uns von ihm abgewandt zu haben. Er wirft unser Land nichts vor. Er kommt immer wieder und versucht Erweckungen hervorzurufen. Er lässt uns nicht allein. Er will uns erhören. Es ist so wichtig, dass unser Land Gemeinden, Kirchen hat, egal wie groß sie sind. Wir müssen für unser Land beten. Wir müssen zu Gott schreien. Es ist unsere Aufgabe, es ist unsere Verantwortung. Wir müssen zu Gott schreien. Er will uns aus der misslichen Lage befreien, aber ohne halben Sachen. Er will mit dir, mit uns reinen Tisch machen. Er will dich berufen durch das kostbare Opfer. Aber er möchte auch, dass wir all in gehen. Alles oder nichts. Und dazu braucht es dieses Aufräumen im Inneren. Und keine Sorge, er wird mit uns sein. Egal wie schwierig das wird. Egal wie hart sich das anfühlt. Es sind diese Baals und Ascheras in uns. Es ist der Erfolg, der uns treibt. Es ist die Macht des Wohlstandes. Wir leben in einer heutigen Zeit, wo Karriere eine ganz andere Ordnung bekommen hat. Viele, die so hoch sich hocharbeitet haben, die sind total unglücklich. Die wissen gar nicht mehr, wohin. Die suchen nach etwas Neues, weil die erkennen, dass das Vergängliche wirklich eine breite Backpfeife zur Verfügung hat, wenn es uns nicht mehr dient, sondern wenn wir davon beherrscht werden. Vertraut nicht auf diese materielle Sicherheit. Vertraut auf Gott. Ich habe jetzt im Wolfsburg, wo wir zu Besuch waren, mit 3-4 Familien oder befreundeten Familien gesprochen. Interessanterweise gehen wir dieses Jahr alle nicht in den Urlaub. Was macht es mit dir, wenn du dieses Jahr nicht in den Urlaub gehen darfst? Weil andere schuld sind. weil der Sprit schuld ist. Was macht es mit dir, wenn du etwas erstmal nicht zur Verfügung hast, was für dich gewohnt war und gang und gäbe? Und das Gleiche ist mit der Göttin Aschera. Das war damals das Zentrum der sexuellen Rituale und Zügellosigkeit. Ihr Lieben, unser Land wird von der Pornografie regiert. Deutschland ist auf oberster Stelle. Die sexuelle Zügellosigkeit, die Selbstbestimmung, die Unverbindlichkeit, die haben eine Höhe erreicht, die ist unaussprechbar. Unsere Ehen gehen in unserem Land kaputt und werden irrelevanter. Es ist nur noch eine kleine Nebensache. Wenn du heiraten willst, ist es schön, aber es ist nicht mehr die Hauptsache. Es ist sogar ein Gegner deiner Selbstbestimmung. Es sind Fesseln. Deswegen haben wir die Chance, die Ehe zu zelebrieren. Und wenn etwas nicht in Ordnung ist, dann ist es unsere Verantwortung, uns mit Gott damit zu beschäftigen. Es geht nicht nur um Mann und Frau, um dich selbst und deiner Ehefrau. Es geht um viel, viel mehr. Es geht um deine Kinder, was sie für ein Bild haben werden, was Ehe ist. Lass uns doch unseren Kindern das Bild geben, was Ehe sein kann, wenn wir es unter Gottes Schirm geben werden. Das ist der erste menschliche Bund, den Gott uns gegeben hat. Und wir leben heute in Europa. Ehe, hast du schon für deine Scheidung gespart. Das wird jungen Menschen gesagt, wenn die diesen Schritt gehen wollen. Also lasst uns diese Verantwortung annehmen. Und wenn wir diese Berufung klar und deutlich hören, dann kommt diese hübsche Situation. Das sind unsere Safe Signs. Wenn es eine tatsächliche Veränderung in deinem Herzen, wenn da etwas stattgefunden hat, dann verlangen wir immer noch dieses ein oder andere Zeichen. Die sogenannten Gideon-Zeichen, unsere Fließ-Zeichen. Wir haben Gottes Auftrag verstanden und zögern aber trotzdem. Gott spricht mehrfach so deutlich und wir wollen noch eine weitere Bestätigung. Wir verlangen von Gott sogar die absurdesten Zeichen, obwohl wir die Antwort schon kennen. Soll ich Gott wirklich meine andauernden Konflikte lösen? Ey, was ist das für eine Frage? Oh, gib mir ein Zeichen. Wenn ich zu Penny gehe und den Menschen sehe, dann mache ich's. Absurd. Gott spricht klar und deutlich. Tu das. Egal, wo er gerade wohnt, egal in welchem Zustand er ist, geh hin. Auch wenn du nicht schuld bist. Wisst ihr, der andere denkt genauso, dass er nicht schuld ist. Geh hin. Oder sind es ungünstige Partnerschaften? Wenn dein Partner, wenn du enttäuscht worden bist von einem Christen und eine Scheidung daraus erfolgt ist, dann hole ich mir lieber einen Ungläubigen. Und deine Argumentation ist, der verhält sich besser als der gläubige Mensch, den ich 20 Jahre lang durchgetragen habe. Diese Mischbeziehungen, da findet etwas statt und unsere Kinder sehen das. Man hat so viele Argumente, mit Menschen zusammenzukommen, die nicht an Jesus glauben. Das stärkste Argument ist, ich werde ihn evangelisieren und werde ihn zum Glauben führen. Viel Spaß. Passiert ab und zu. Glück gehabt. Aber wo liegt denn das Problem, sich einen Menschen zu suchen, der Jesus mehr liebt als dich? Warum vertrauen wir nicht auf diese Wahrheit? Warum sehen wir diese Wahrheit nicht groß und deutlich in unserem Herzen? Vielleicht sind es auch toxische Beziehungen, Freundschaften. Vielleicht ist es der Job, der dich so einnimmt. Deine Bebauung in den Höhlen. Die Antwort darauf, dass sie immer wieder in deinem Verstand kommt, was soll ich denn sonst machen? Ich habe doch keine andere Wahl. Man hat immer eine Wahl. Und wir suchen und suchen immer wieder diese Safe Signs, weil wir im Grunde genommen, da müssen wir wirklich ehrlich zu uns selbst sein, nicht handeln wollen. Die Wahrheit liegt darin. Und trotzdem kommt uns Gott entgegen und lässt sich dabei ein, diese eindeutigen Zeichen uns zu zeigen. Na gut, mein Junge, hier, trockener Vlies, nasser Vlies, alles gut. Er macht es trotzdem. Er ist ein Gott, der zu uns kommt und das war damals so. Und durch Jesus sehen wir das noch viel deutlicher und nahbarer. Und wenn wir endlich soweit sind, wenn wir entschlossen sind, diesen Schritt zu gehen, den Schritt der Berufung, dann kommen wir mit unserem 32.000 Mann. unser Herr. Alles, was an uns dran ist. Ja? Endlich sind wir überzeugt, endlich haben wir den Mut und endlich kommen wir mit unseren ganzen Paketen, unseren charakterlichen Paketen. Wir rüsten uns mit unseren Fähigkeiten, unseren Ressourcen, unserem Ballast, die Prägungen, alles, was uns eigentlich ausmacht. Und das ist auch ein Stück weit normal. Das ist in Ordnung. Wenn du wie ein Kind Gottes zu ihm gehst, hey, guck mal, was ich mir alles erarbeitet habe, was ich kann. Jetzt mach du her. Das ist in Ordnung. Wir präsentieren uns und wir bieten ihm das an. Aber doch kommt dieser Moment, dieser weniger ist mehr Moment. Es ist der Moment, wo Gott uns aufzeigt, dass die ein oder andere Kante abgeschlagen werden muss, bevor es richtig losgeht. Kanten, die wir eigentlich für wichtig und richtig halten, und das kann aber auch schmerzhaft sein und erfordert Vertrauen und eine absolute Hingabe. Jesus will uns nicht klein machen, um uns zu zerstören. Er will uns frei machen von dem, worauf wir uns fälschlicherweise stützen. Er will uns nicht klein machen. Er will uns aber befreien von den Fesseln, die uns scheinbar Sicherheit geben. Wir müssen kleiner werden, damit er größer wird. Das heißt nicht, dass wir in unserer Identität kleiner werden sollen. Das bedeutet es überhaupt gar nicht. So ein Satz kann ganz schlimm sein. Also du weniger, Jesus mehr. Aber was bedeutet das? Du weniger. Alles, was du dir an Placke aufgebaut, auferlegt hast, das soll weg. Alles, was du heute in deinem jetzigen Zustand denkst, das ist Teil von mir. Was aber überhaupt nicht irgendeinen Bereich von dir, von deinem Ursprung, von deiner Bestimmung ausmacht, das soll weg. Also nicht weniger von deiner Identität, aber weniger von dem anderen. Und es können die 22.000 Ängste sein. Sie sind sinnbildlich für all das in uns, was von Furcht beherrscht wird. Diese Frage lautet, bist du bereit, tief in deinem Herzen zu schauen und Gott deine Ängste zu überlassen? Bist du bereit, deine Ängste Gott zu geben, die nicht mal deine Ehefrau, deine Kinder kennen? Das sind Ängste, die nur du kennst, die du mit den Jahren einfach so übergeschmückt hast und mit falschem Mut dekoriert hast. Bist du bereit, diese Ängste abzugeben? Und Gott lässt es nicht nur bei der Angst zu oder stehen. Er lässt es nicht bei der Angst stehen, die weichen soll. Er geht weiter, er geht tiefer, um weitere Ecken und Kanten abzubauen. Es sind die 9700 Ich-Bezogenheiten. Es sind die 9700 des Hochmutes, unseres Egos. Es sind die 9700 der bitteren Quelle. Wenn du in dir irgendwelche bitteren Stellen siehst, befrei dich. Bitterkeit schildert sich oft in der Sprache hinaus, dass ich so viel getan habe und am Ende habe ich einen Arschtritt bekommen. Ich habe so viel getan und die Anerkennung blieb aus. Ich habe keine Lust mehr. Und Bitterkeit macht sich auf ganz besondere Weise bemerkbar. Du kannst dich gar nicht mehr freuen über andere, wenn dir denen etwas Gutes widerfährt. Du kannst dich vielleicht gar nicht freuen, dass die eine oder andere Gemeinde gerade im Wachstum ist und du dich nach Jahren immer noch durchkämpfst. Das macht Bitterkeit mit uns. Das macht diesen Martha-Moment, die Schwester von Maria. Das macht diesen Moment des Bruders, des verlorenen Sohnes, der voller Bitterkeit war, obwohl er alles vor sich hatte. Nimm es an. Es ist vor dir. Nimm es an. Es ist genau dieser Augenblick, der im Kapitel 7 beschrieben wird. Weniger ist mehr. Erst dann sind wir mit unserem weniger, mit unseren 300 bereit, das Verheißungsvolle zu bekommen. Weniger ist mehr. Diese Geschichte lehrt uns das. Wer ist mit diesen sinnbildlichen 300 bereit, vor Gottes Thron zu kommen? Wer ist bereit, nicht auf Quantität, nicht auf eigene Stärke, nicht auf äußerliche Sicherheit zu setzen? Wer ist bereit, allein auf den Herrn zu vertrauen und einen Unterschied zu machen? Lasst uns beten. Großer Gott, du siehst, was uns beschäftigt. Du siehst, welche Ängste wir haben. Du siehst aber auch, welchen Stolz wir mit den Jahren aufgebaut haben. Vielleicht sieht es nicht nach Stolz aus. Vielleicht sieht es nach Verletzung aus. Vielleicht sieht es danach aus, dass wir niemanden mehr vertrauen wollen. Unsere Gebete sehen nur noch so aus, dass wir nur noch auf dich vertrauen. Das ist auch gut so. Aber wenn wir es nicht lernen, den Menschen zu lieben, zu vergeben, wenn wir es nicht lernen, den Menschen mit Barmherzigkeit zu begegnen, dann ist es diese bittere Quelle, die uns von innen auffressen kann. Ja, du möchtest Bitterkeit und Ängste entfernen. Du möchtest aus unseren 32.000 300 machen. Du willst unsere Identität nicht reduzieren. Du willst sie zu seinem Ursprung führen. Und darauf vertrauen wir, Herr. Wir bitten dich, dass du uns durch deinen Geist diese Erkenntnis schenkst und dass wir nicht in diesen Safe Signs weilen und irgendwelche Zeichen nach Jahren immer noch suchen, irgendwelche Eindrücke, irgendwelche Prophetien, sondern dass wir handeln. Denn du hast klar und deutlich gesprochen. Gib uns die Kraft, diese inneren Altäre zu zerstören, unsere Baals, unsere Asheras. Mach das, dass alles, was uns über Jahre in Gefangenschaft genommen hat, dass wir uns von diesen Fesseln befreien in deinem Namen, Jesus. Wir beten dich an und danken dir, dass du uns nicht hängen lässt. Dass du zu uns kommst und sagst, ich bin mit dir. Mehr brauchen wir nicht. Danke.